Ich möchte heute da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das ist schon ein bisschen her, ich weiß. Deswegen vielleicht noch mal einen ganz kurzen Rückblick. Ich habe ja eine Reihe angefangen, so für mich, wo ich so durch das Matthäusevangelium durchgehen will. Und ich hatte damit angefangen damals, das war, ist jetzt vor über einem Jahr schon, dass ich eine Predigt gehalten hatte über das Evangelium an sich. Also nicht das Matthäusevangelium, sondern das Evangelium an sich. Was ist das Evangelium? Wie haben die Apostel das verkündigt? Könnt ihr auch gerne nochmal euch anschauen. Das ist ja auf unserem Kanal drauf. Und dann habe ich so das Matthäusevangelium angefangen. Wir sind da noch nicht sehr weit gekommen, aber wir haben es so angefangen. Und ich wollte ja das Matthäusevangelium machen, so mit diesem Fokus auf Jesus als dem gesalbten König, von Gott eingesetzten gesalbten König, dem Messias. Und dort haben wir uns zuerst die ersten Kapitel angeschaut, so auf die Person Jesu. Woher kommt er? Wer ist er? Sind wir da bereit für diesen König? Was hat er für Erwartungen? Und auch heute soll es nochmal um die Person des Königs gehen. Und zwar habe ich das heute überschrieben mit der volksnahe König. Und dieses Thema, das ist ja eigentlich so aktuell wie eh und je. Die Könige, die Herrscher, die Machthaber in der Welt, die haben ja das Problem, dass sie oft den normalen Bürger gar nicht mehr verstehen. Und das ist ja gerade auch aktuell zu sehen bei uns. Ich möchte jetzt gar nicht groß politisch werden, ne? Aber wir sehen das ja. Die Regierung, die hat sich so weit vom Volk entfernt. Die lebt in ihrer eigenen Blase in Berlin-Mitte und weiß gar nicht mehr, wie es eigentlich dem Otto-Normalverbraucher geht, womit der zu kämpfen hat in seinem Alltag, mit den Sorgen, den Finanzen, all das. Diese Probleme haben die nicht. Und die verstehen es auch nicht. Und so handeln sie auch. Und ich frage mich manchmal, ist das eigentlich bewusst? Dass sie so bewusst so handeln, also dass sie es absichtlich machen, also dass denen das einfach alles egal ist, oder ob sie das wirklich einfach gar nicht checken. Also dass sie das gar nicht verstehen, dass sie eigentlich schon den Otto-Normalverbraucher gar nicht mehr verstehen. Dass ihnen das gar nicht so bewusst ist. Ich frage mich das manchmal. Aber eben aus diesem Grund kommen ja eben solche Bauernaufstände, wie wir sie jetzt ab morgen haben, zustande. Weil die Regierung, weil die Machthaber das Volk nicht mehr verstehen und es immer mehr so handeln, dass sie immer mehr in die Enge getrieben werden. Da muss schon wirklich was passieren, dass das Volk eben so eine Aufstände macht, weil ich meine, die Sache ist ja an sich immer so, dass die Machthaber nun mal, dass es ihnen einfach besser geht, ich sag mal, vom Wohlstand her und so weiter. Also diese Diskrepanz zwischen den Machthabern und dem Volk ist da und das ist ja auch normal, sag ich mal. Und solange sich das aber im Rahmen hält, akzeptiert das Volk das. Solange es dem Volk einfach einigermaßen gut geht, sie können einfach leben, sie kommen klar mit allem. Dann akzeptieren sie das und leben. Aber es muss schon wirklich weit kommen, dass das Volk bereit ist, wirklich den Aufstand zu machen. Da muss es wirklich einfach schon schlimm sein. Und so ist das einfach, dass die Regierung sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie eben nicht mehr volksnah ist, sondern den Bürger gar nicht mehr versteht. Und da bringt es dann auch nichts, sich mit Gummistiefeln im Hochwassergebiet zu inszenieren. Ich finde das sowieso so irgendwie so lächerlich, dass man einfach nur, um gefilmt zu werden, um einfach das einmal so zur Schau zu stellen, das alles macht. Was bringt denn das? Die Frage ist nämlich, welcher Politiker wäre denn bereit, wirklich mal sein Amt ruhen zu lassen? Und ich sage jetzt einfach mal Scholz als Kanzler, wirklich so sein Amt ruhen zu lassen. Er bleibt Kanzler, okay, er bleibt Kanzler. Aber das an sich, das aus Berlin rauszugehen und wirklich in dieses Hochwassergebiet zu gehen und wirklich mitzuhelfen ein paar Tage. Oder das ruhen zu lassen und wirklich mal für 4 Jahre ein Bauer zu werden. Und wirklich mal die Arbeit zu tun, also nicht geschauspielert, nicht nur für die Publicity, für die Presse, um sich da zu zeigen mit einer Forke in der Hand oder was weiß ich, sondern das wirklich zu machen. Also wirklich sich auf dieses Niveau zu begeben und das zu machen. All das, was ein Bauer, womit ein Bauer zu kämpfen hat. Ne, den Stall auszumisten, Kühe zu melken, Felder zu bewirtschaften, was auch immer. All das. Und das mal wirklich zu machen. Welcher Politiker wäre dazu bereit? Und so ist es ja, sag ich mal, so könnte man es ja auch bei Gott sagen. Ne? Gott, der da ist im Himmel, der alles hat, dem es gut geht und so, kann der uns eigentlich verstehen, uns Menschen? Womit wir zu kämpfen haben hier im Leben? Und da ist der Punkt, im Gegensatz zu den menschlichen Machthabern war Gott dazu bereit. Und er hat das wirklich gemacht. Er hat sein Berlin-Mitte, sag ich mal, verlassen. Er hat den Himmel verlassen und er ist wirklich Mensch geworden. Er hat das abgelegt, die Göttlichkeit. Er ist Gott geblieben. Aber er hat das abgelegt, all das, was ihn als Gott ausmacht, und ist wirklich Mensch geworden. Jesus war dazu bereit. Er ist hier auf die Erde gekommen und nicht nur 4 Jahre, sondern circa 30 Jahre hat er hier wirklich als Mensch gelebt, hat all das mitgemacht, womit wir auch als Menschen zu kämpfen haben, was wir als Menschen mitmachen. All das hat er mitgemacht. Er ist seinem Volk wirklich nahe. Er weiß, er versteht sein Volk, er weiß genau, weil er das auch alles wirklich mitgemacht hat, nicht nur geschauspielert. Und so lesen wir im Hebräerbrief, in Hebräer 2, daher musste er, Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Er hat das selbst gelitten. Er wurde selbst versucht. Er hat dieselben Kämpfe durchgemacht, die wir als Menschen durchmachen. Und so versteht er. Er kann das genau nachvollziehen, wenn wir damit zu kämpfen haben. Und er kann uns deswegen auch helfen. Und dann auch noch in Hebräer 4. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier auch nochmal, er ist in allem versucht worden, so wie wir. Und deswegen kann er Mitleid haben mit uns in unseren Schwachheiten. Weil er genau weiß, ja, ich verstehe dich, ich weiß, wie das ist. Der Unterschied ist natürlich, wird hier auch gesagt, Jesus hat jedes Mal überwunden. Er hat es geschafft, diese Versuchungen sündlos zu überstehen. Das schaffen wir nicht immer. Manchmal schaffen wir das auch, ja, aber nicht immer. Und Jesus hat es immer geschafft. Aber das ändert nichts daran, dass er die Kämpfe genauso durchgemacht hat, auch wenn er letztendlich bestanden hat. Und so wollen wir heute unseren König Jesus Christus betrachten, wie er versucht wurde und wie er überwunden hat. Und wir werden sehen, wie das auch uns betrifft, diese Versuchungen, mit denen auch wir zu kämpfen haben. Und der Punkt ist, Jesus versteht uns. So möchte ich den Text lesen aus Matthäus, Kapitel 4, ab Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat an ihn heran und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Daraufhin nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Spitze des Tempels und sagt zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln wegen dir befehlen, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Dies alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm: Geh weg, Satan, hinter mich, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verlässt der Teufel ihn. Und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Wer hat schon mal Wüstenzeiten in seinem Leben erlebt? Ja, einige melden sich. Ich denke auch, die sich nicht melden, werden auch das erlebt haben. Und interessant finde ich hier heißt es, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wie sah das eigentlich aus? Habe ich mich gefragt. Wie wurde er da vom Geist hingeführt? Die Antwort ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das konkret aussah, dass er vom Geist in die Wüste geführt wurde. Also konnte er nicht anders? Hat der Geist seine Beine unter Kontrolle genommen und dann ist er da hingegangen? Ich weiß es nicht. Aber es heißt auf jeden Fall, irgendwie wurde er vom Geist dorthin geführt. Vielleicht führt auch uns Gott, der Geist, manchmal in solche Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind also nicht unbedingt etwas Schlechtes, sondern möglicherweise Gott gewollt. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Gott will uns in solche Zeiten vielleicht führen, einfach um uns was beizubringen. Diese Zeiten, die sind schwierig, aber nicht aussichtslos. Auch wenn es dann in diesen Zeiten manchmal wirklich so aussieht. Aber es gibt ja ein Ende von diesen Zeiten. Das darf man wissen, auch wenn man, ich sag mal, rational oder von unserem Gefühlen oder von den Gedanken in den Momenten, dass man manchmal nicht denkt, es scheint wirklich aussichtslos. Aber wir dürfen ja wissen, es gibt ein Ende. Es muss ein Ende geben. Und das gibt es. Und auch hier bei Jesus, als diese Wüstenzeit geschafft war, wurde Jesus von Engeln gestärkt. Er hat diese Wüstenzeit durchgemacht und wurde dann von Engeln gestärkt. Und genauso auch, wir sehen das auch im Alten Testament, zum Beispiel bei Elia, wenn ihr das vielleicht im Kopf habt, diese Geschichte. Er hatte auch eine Wüstenzeit, wo er wirklich, wo es ihm nicht gut ging. Und er war wirklich in der Wüste, aber ihm ging es auch so nicht gut. Er war depressiv, sag ich mal. Und am Schluss dieser Wüstenzeit, die er durchmachen musste, ja, hatte er aber eine Gottesbegegnung. Jesus war dort in der Wüste und er wurde dort 40 Tage lang versucht, so heißt es in Lukas. Also er wurde gar nicht nur am Schluss dort versucht, was wir hier lesen. Das heißt dort, er wurde 40 Tage lang versucht. Und dann am Ende ist dann das, was wir hier lesen, da ist nochmal anscheinend so geballt, dann, ne, dass der Teufel an ihn herantritt und diese konkreten Versuchungen da macht. Aber es heißt in Lukas, er wurde 40 Tage lang versucht. Der Punkt ist, was man sich bewusst machen muss, das werden ja nicht die einzigen Versuchungen gewesen sein, mit denen Jesus zu tun hatte in seinem Leben. Die sind natürlich hier explizit aufgeführt, aber das werden ja nicht die einzigen gewesen sein, sondern nehmen wir allein schon einfach, was dann auch noch geschrieben ist, in Gethsemane, wo er ja die Versuchung hatte, er wurde ja versucht, das alles abzubrechen. Sag mal, er hat ja gesagt, ich könnte jetzt Gott um eine Legion Engel bitten und er würde mir sie geben und dann wäre alles vorbei. Also diese Versuchung, diesen Weg, den er gehen sollte nach Gottes Willen, abzubrechen, die war absolut da, also die war riesig. Aber auch so, er war ein Mensch. Das ist ja der Punkt. Er war ein Mensch wie du und ich und er wird seine alltäglichen Versuchungen gehabt haben. Doch ohne Sünde. Aber er wird jetzt nicht nur, er hat nicht nur diese explizit erwähnten, ne, wo es so ausführlich beschrieben ist. Nicht nur die wird er gehabt haben, sondern er wird auch seine alltäglichen Versuchungen gehabt haben. Und diese Versuchung, von der wir hier auch lesen, die ist so, die stellt sich da in so drei Hauptproblembereichen des Menschen. Das finde ich so interessant, dass das so drei Bereiche anspricht, diese Geschichte. Drei Bereiche, mit denen wir Menschen besonders zu kämpfen haben. Dazu möchte ich auch ein paar Verse aus 1. Johannes lesen. Dort heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir haben hier also diese drei Bereiche, die die Welt ausmachen, sage ich mal, die in der Welt sind und mit denen wir Menschen hauptsächlich zu kämpfen haben. Das ist die, so wie es hier genannt wird, die Fleischeslust, der Hochmut des Lebens und die Augenlust. Und wenn wir das mit der Versuchungsgeschichte von Jesus vergleichen, finde ich interessant, dass diese drei Versuchungen eigentlich darauf, denen zugeordnet werden können, diesen Punkten. Wir haben die Fleischeslust, wo es darum geht, dass Jesus seinen Hunger stillen soll, also die Steine zu Broten zu machen. Also es bedeutet diese Befriedigung der fleischlichen Bedürfnisse, der körperlichen Bedürfnisse, die wir so haben als Menschen. Also Hunger, Durst, Schlaf, Gesundheit, sexuelle Bedürfnisse, all das, was da so uns das ausmacht, das ist diese Fleischeslust. Dann haben wir den Hochmut des Lebens, wo es darum geht, dass Jesus sich vom Tempel stürzen soll, da geht es dann um uns, um unser Ego, um unser Ansehen, um unseren Ruhm oder Ansehen vor den Menschen, dieser Hochmut, den wir haben, also so uns als Person, womit wir zu kämpfen haben. Ich werde da ja auch gleich nochmal detaillierter drauf eingehen. Und dann die Augenlust, das ist dann die Versuchung, dass Jesus die Reiche der Welt angeboten werden. Diese Habsucht, dieses Besitzwollen, diese Gier, ja, oder Habsucht ist eigentlich das beste Wort dafür. Die Augenlust. Schauen wir uns jetzt mal diese drei Versuchungen so nacheinander ein bisschen genauer an. Die erste Versuchung, die Fleischeslust. Der Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brote werden. Und Jesus antwortet ihm und sagt, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die erste Frage, die ich mir hier gestellt habe, war, warum wäre es eigentlich falsch gewesen, dass Jesus jetzt aus Steinen Brote macht? Also was wäre daran so schlimm gewesen? Ich meine, ist das eine Sünde? Ich meine, abgesehen davon, wir können das ja nicht, aber Jesus hätte es gekonnt. Und ich meine, wäre das dann eine Sünde gewesen, wenn er das gemacht hätte? Oder was war da die Versuchung eigentlich? Das habe ich mich so gefragt. Mein Erklärungsversuch, Jesus sagt an anderer Stelle, er tut nur das, was der Vater ihm sagt. Er hat sein Leben geführt, komplett unter dem Willen des Vaters. Und als er hier gewandelt ist, er wollte nur das tun, wo der Vater ihm zeigt und sagt, so, das, tu das, tu das. Und gerade mit den göttlichen Kräften, die er ja hatte, wenn er jetzt hier darauf eingegangen wäre, hätte er seine göttlichen Kräfte eigenmächtig von sich aus, ohne dass sein Vater ihm diese Anordnung gegeben hat oder diese Erlaubnis gegeben hat, sag ich mal, hätte er diese göttlichen Kräfte eigenmächtig für seine eigenen fleischlichen Begierden eingesetzt. Ja?
Sogar noch mehr. Aber ich habe das mal gesagt, um den Willen des Satans zu tun.
Okay, ja. Genau, er hätte sozusagen auf den Satan dann auch noch gehört, ne? Zusätzlich so, genau. Ja. Aber der Punkt ist ja, wenn er das tut, er hätte das eingesetzt, was Gott ihm ja gegeben hat, diese Vollmacht, einfach um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und die Frage ist, ist das jetzt dran? Wäre das dran gewesen? Und vor allem, wo wäre denn dann die Grenze gewesen? Beim nächsten Mal, dass er dann wieder das einsetzt für sich, damit es ihm besser geht und so. Und Jesus war da einfach komplett anders. Er war bereit, alles dem Willen des Vaters unterzuordnen und wirklich, auch wenn es ihm dann eben schlecht geht, nur das zu tun, was der Vater will und so zu leben, wie der Vater es will. Und nicht dann eben diese Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, dafür einzusetzen, dafür zu missbrauchen. Ne? Weil wo wäre die Grenze gewesen? Das ist dann ja ein Prozess, ein schleichender, wo er dann immer mehr, also ich meine, vielleicht hätte er dann am Schluss eben auch diesen Leidensweg verhindert. Das sind alles Spekulationen, ne? Aber mir geht es darum, um dieses, ich glaube, die Versuchung war hier wirklich dieses, dass der Satan ihm sagt, mach das doch, nutz doch jetzt du bist doch Gottes Sohn, hast also diese Macht, dann nutz das doch jetzt, um deinen Hunger zu stillen. Und das wäre falsch gewesen. Was da auch noch so mitschwingt, wenn Jesus quasi ja nur das tut, was der Vater ihm sagt, dass so, wenn der Satan ihm sagt, mach doch hier diese Steine zu Broten, also so im Sinne von, warum musst du denn hier eigentlich so lange fasten und nichts essen? Ne? Warum lässt denn dein liebender Vater dich so lange hungern und erlaubt dir nicht, hier das Brot zu machen aus den Steinen? Das ist so das, was so ein bisschen vielleicht noch mitschwingt, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel da hinein interpretieren. Der Punkt ist, der kurze, einfache Weg ist nicht immer der richtige. Manchmal will Gott vielleicht, dass wir einen schwierigeren Weg gehen, der uns aber nützlich ist. Ne, so ganz nach Römer 8, Vers 28 kennen wir. Allen, die Gott lieben, oder denen, die Gott lieben, dienen alle oder wirken alle Dinge zum Guten mit. Wir dürfen, also was wir hier lernen können, ist, dass wir unsere materiellen, fleischlichen Bedürfnisse nicht über die geistlichen stellen dürfen. Das geht so quasi in die Richtung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da geht es ja auch genau um das. Wir sollen nicht die ganze Zeit danach trachten, so was sollen wir essen, was sollen wir trinken, sondern Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und der Rest, der wird euch dann gegeben werden, der wird euch hinzugefügt werden. Also, dass wir unsere materiellen, unsere fleischlichen Bedürfnisse, die ja da sind, dass wir die aber unter die geistlichen stellen. Es ist nicht das Wichtigste, dass wir satt, ausgeschlafen, gesund oder sexuell befriedigt sind. Ganz nach dem Motto, Hauptsache gesund. Ne, das sagt man ja so, Hauptsache gesund. Ist das die Hauptsache? Ne, es sollte nicht die Hauptsache sein. Es ist schön, wenn man gesund ist, absolut. Aber es sollte nicht die Hauptsache sein in unserem Leben. Also diese Dinge, satt, ausgeschlafen und so weiter, diese Dinge selbst sind ja keine Sünde. Sie sind ja sogar gut und wir müssen uns da ja nicht extra da selbst kasteien. Darum geht es ja nicht, aber diese Dinge selbst sind keine Sünde. Aber wenn sie unser Leben bestimmen, dann wird es problematisch. Und das Leben ist nicht abhängig von den fleischlichen, materiellen Befriedigungen. Das ist das, was uns das auch sagt, wie Jesus das hier ja bekämpft. Er sagt ja, Gott hält uns am Leben. Und er zitierte ja aus 5. Mose diesen Vers. Und ich finde das so genial, wie das wieder geführt wurde. Das passt ja so zu dem, was Arthur in der Einleitung gebracht hat. Und das war nicht abgesprochen. Arthur wusste nicht, worüber ich jetzt predigen werde. Und so genial, weil als Arthur dann so erzählt hat, das mit diesem Experiment, ne, mit den Kindern und dann so betont hat, so dieses, sie hatten alles, was sie brauchten zum Leben, aber trotzdem sind sie gestorben. Da habe ich so gedacht, oh, das passt ja mit meiner Predigt, das kann ich ja vielleicht dann noch erwähnen, also das so diese Verbindung machen. Und dann bringt Arthur sogar genau Matthäus 4, also genau den Predigttext, ne, und genau die Stelle, wo Jesus das sagt. Und es ist wunderbar, weil es ist wirklich genau das. Also da wird es so deutlich, in dem Fall, da ist ja jetzt noch nicht mal Gott im Spiel, sondern da geht es erstmal nur, die Babys hatten alles, was sie brauchten zum Leben, also an sich, alles fleischlich, ne, so hatten Essen, Trinken und so weiter. Und trotzdem sind sie gestorben, weil ihnen menschliche Nähe und Geborgenheit fehlten. Ja, die Sprache, also das Reden mit ihnen, aber auch, was ja auch betont, das Liebkosen, diese Nähe. Schon allein deswegen sind sie gestorben. Und was dieser Vers, den Jesus hier bringt, eigentlich noch aussagt, geht noch darüber hinaus. Aber er sagt auch eigentlich genau dieses, ne? Also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern da ist etwas noch, was der Mensch braucht. Das ist das, was ihn am Leben hält. Und ich habe das ja auch schon einmal an anderer Stelle, ist aber auch halt schon etwas her, habe ich das ja auch genau auf diesen Vers bezogen ausgeführt. Natürlich, Gott hat es so eingerichtet, dass wir das Brot brauchen zum Leben. Wenn wir nicht Brot essen, oder also überhaupt, wenn wir nicht essen, werden wir sterben, ja. Das hat Gott so eingerichtet. Aber das Brot ist letztendlich nicht das, was uns am Leben hält. Sondern Gott ist es, der uns am Leben hält und der uns auch in Ewigkeit, wenn wir in Ewigkeit ja leben werden, was uns verheißen ist, ist es doch Gott, der uns am Leben hält in Ewigkeit. Wenn Gott wollte, könnten wir das Essen sein lassen und wir würden trotzdem leben. Wenn Gott uns am Leben erhalten will, dann werden wir leben. Aber nichtsdestotrotz, er hat uns ja auch, er hat das nun mal so eingerichtet, dass wir essen müssen. Deswegen heißt es ja nicht vom Brot allein, schon vom Brot auch, ne? Aber das ist nicht das Entscheidende. Also die fleischlichen Bedürfnisse, die wir haben, sind da, aber wir leben nicht davon, dass die befriedigt werden, sondern es ist etwas Höheres. was für unser Leben ist. Und zwar Gott hält uns am Leben. Und wer meint zu leben, nur weil er alles hat, was er braucht, und er keinen Mangel leidet, der lebt nicht wirklich. Wer auf Gott vertraut und auf sein Reich ausgerichtet ist, den erhält Gott auch im Mangel am Leben, solange er es will. Es liegt in Gottes Hand. Soweit zu der ersten Versuchung und ich würde sagen 1:0 für Jesus. Er schafft das, wo wir oft versagen. Er widersteht den fleischlichen Begierden und stellt Gottes Willen wirklich darüber. Die zweite Versuchung beziehe ich auf den Hochmut des Lebens, wo der Satan ihn auf die Spitze des Tempels stellt und zu ihm sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Und dann zitiert er aus der Bibel. Er wird seinen Engeln wegen dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Und Jesus erwidert ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Punkt ist hier, an dieser Stelle, es gab ja überhaupt keinen Grund, sich herunterzuschmeißen. Warum sollte Jesus das tun? Und der Satan zitierte ja aus dem Psalm und die Sache ist ja, das stimmt ja, was in diesem Psalm steht. Gott schickt seine Engel, um zu bewahren und so weiter. Das stimmt ja. Ich sag mal so, wenn Jesus da irgendwo gegangen wäre und gestolpert wäre und in Gefahr wäre, herunterzufallen, da würde Gott wahrscheinlich wirklich Engel schicken, um ihn zu bewahren. Und wie oft hat er das bei uns im Leben schon getan? Wie oft hat Gott schon seine Engel geschickt, um uns in unserem Leben zu bewahren und bei unseren Lieben? Also, ich weiß von einigen Situationen. Ich weiß noch, das ist schon etwas länger her, da bin ich Auto gefahren. Es war im Winter, es hat geschneit, es war glatt und dunkel. Und ich bin gefahren, das ging so ein bisschen bergauf und dann hier eben aus dieser Richtung bergrunter und dann war so eine Kurve. Und ich fuhr und dann sah ich da irgendwie so, die Scheinwerfer vom Auto, das sieht aber komisch aus. Irgendwie so. Und ich habe so drüber nachgedacht und dann war es schon soweit. Der war halt so am Schlittern, er ist so um die Kurve gefahren, bergrunter und es war glatt. Und er war so am Schlittern, deswegen die Scheinwerfer gingen so und ich habe mich gefragt, was das ist. Und letztendlich ist er so an mir vorbei, so richtig knapp. Ey, das muss höchstens ein Meter gewesen sein, wirklich. So, der hätte mich so erwischen können vorne, aber ist so an mir vorbei und dann überschlagen und so weiter, ne? Also hat einen Unfall da gebaut. Aber wie der an mir da vorbei ist, da muss Gott seine Engel geschickt haben und mich bewahrt haben, wirklich. Und so auch viele Situationen, auch mit den Kindern, wo Sachen passiert sind, wo die gefallen sind oder wie auch immer, irgendwas. Und das war so knapp und so weiter. Da hat Gott seine Engel geschickt. Und das tut er ja. Also dieses Wort, das stimmt ja. Nur, wenn Jesus jetzt einfach runtergesprungen wäre, weil es da steht ja, Gott schickt ja seine Engel. Das ist eben dieser Punkt. Da hätte Jesus ja, ich sag mal, Gott quasi ja gezwungen, in Zugzwang gesetzt. Und so hätte er ihn versucht. Wo Jesus dann ja sagt, wir sollen ihn nicht versuchen. Weil es geht nicht darum, dass wir das jetzt einfach, steht ja geschrieben und dann machen wir das, damit das passiert oder was auch immer, sondern es ist so, wenn wir in Gefahr sind, greift Gott oft ein. Das stimmt. Aber nicht, dass wir das provozieren und Gott da quasi in Zugzwang setzen. Das ist ihn versuchen. Ich wollte hier eigentlich einen kurzen Exkurs machen, über den Umgang mit der Bibel, weil das so eine Kardinalstelle ist dafür. Aber ich werde das jetzt weglassen, weil das einfach, weil das jetzt nicht so das Hauptthema sein sollte. Mir ging es dann darum, dass der Satan hier ja auch die Bibel benutzt. Nur weil man die Bibel benutzt, heißt das noch nicht, dass das alles in Ordnung oder korrekt ist. Also da so einen Exkurs zu machen, weil dass jeder quasi eigentlich die Bibel benutzt, um seine Ansichten zu begründen. Die Katholiken machen das, die Orthodoxen machen das, die Evangelien machen das, wobei da ist schon sogar fast die Frage, ob die sich überhaupt die Mühe machen, die Bibel zu benutzen. Aber auch wir Evangelikalen machen das. Wir sind da nicht besser als die Katholiken und so weiter, was das angeht. Wir benutzen auch die Bibel, um gewisse Standpunkte zu beleuchten. Und die Frage ist, gebraucht man sie richtig? Weil Jesus macht hier ganz einfach, sagt, wiederum steht geschrieben. Ne? Jesus geht ja gar nicht darauf ein und sagt irgendwie dem Teufel, ja, guck mal, aber du benutzt diesen Vers falsch oder irgendwie du hast da was weggelassen oder sonst was. Sondern er sagt einfach, wiederum steht geschrieben. Du kannst nicht einfach irgendeinen Vers nehmen und darauf jetzt irgendwas aufbauen. Man muss eben mehrere Sachen in Betracht ziehen. Das ist dieser Punkt hier. Aber das ist ein Thema für sich. Daraus könnte man einen längeren Exkurs oder einen eigenen Vortrag machen. Darum geht es mir hier nicht. Ich wollte es nur einmal so am Rande erwähnen. Bei dieser Versuchung, da geht es eigentlich, also so hier dieser Hochmut des Lebens, da geht es um Ansehen, um das Ego. Ne, weil Jesus hätte sich hier mit einer Show inszenieren können. Er hätte runterspringen können und Gott hätte dann die Engel geschickt und dann hätte Jesus, wäre da durch die Luft geflogen oder was auch immer und wieder schön abgesetzt und so und die Menschen hätten das gesehen. Also es ging hier ja darum, boah, zeig doch mal, ne? Du bist Gottes Sohn, zeig doch mal vor den Menschen, du fällst hier runter und du wirst bewahrt. Wie will man vor den Menschen dastehen? Was ich so bewundernswert finde, es gibt Geschwister, die können die ganze Zeit dem Herrn dienen, ohne jemals Anerkennung dafür zu bekommen. Und die machen das und dienen weiter. Das ist vorbildlich. Das ist bewundernswert für mich. Wie wichtig ist uns unser Ansehen? Wie sehr drehen wir uns um uns selbst? Das ist dieser zweite Problembereich, den wir haben als Menschen. Das eine, unsere fleischlichen Begierden. Das andere so unser Ego, unser Stolz. Das sind alles Sachen, womit ich auch zu kämpfen habe. Und ich denke, wir alle, wir Menschen. Bin ich bereit, zurückzustecken? Bin ich bereit, Unrecht über mich ergehen zu lassen? Das hat ja alles mit unserem Ego zu tun. In 1. Korinther 6 heißt es, ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Ja, dieser Punkt, wenn unser Ego angegriffen ist, dass wir uns verteidigen bis zum Schluss, dass wir für Gerechtigkeit einstehen, und so weiter, aber Paulus sagt hier, wir sollen uns lieber Unrecht tun lassen und übervorteilen lassen. Das sind die Kämpfe, die wir als Menschen haben. Und hier ist ja, ich sag mal, Demut ist ja hier das Stichwort. Ne? Eben das Gegenteil von Hochmut. Dass wir nicht uns ins Zentrum rücken, sondern Gott. Dass wir unser Leben so danach ausrichten, dass wir nicht uns ins Zentrum rücken, sondern Gott. Und da finde ich auch so bewundernswert ein Beispiel aus der Bibel. Johannes den Täufer. Ich möchte das einmal lesen aus Johannes 3. Johannes hat ja getauft. Er hat auch Jesus getauft. Und dann heißt es in Johannes 3, Ab Vers 22 heißt es: Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Also auch Jesus taufte jetzt mit seinen Jüngern. Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Und dann heißt es weiter, dass letztendlich die Jünger des Johannes zu Johannes kommen und zu ihm sagen: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, also Jesus, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Und das ist ja schon, das ist schon so eine Sache, ne? Johannes, muss ich das einfach mal in Johannes Lage versetzen, er war ja auch ein Mensch, ne? Und er hat getauft und er hat gepredigt und es kamen ja richtig viele Leute zu ihm. Das heißt ja, die ganze Umgegend des Jordan und so weiter, die kamen alle zu ihm. Und als Mensch, da ist ja wirklich diese Versuchung, sich darauf etwas einzubilden. Das ist ja nun mal so. Die Versuchung ist da. Und wenn dann so viele kommen, ne, weißt du, man gilt was hier, so wow. Ne? Und jetzt ist der Punkt, jetzt gehen alle zu Jesus. Die kommen nicht mehr zu Johannes, die Masse, sondern die Masse kommt jetzt zu Jesus. Und da ist so das Ego, ne? Der Stolz, der angegriffen werden kann. Und ich finde das so bewundernswert, wie Johannes ja hier reagiert. Also er hat ja eben da nicht versagt. Also er ist anscheinend nicht stolz geworden aufgrund dieses, in Anführungszeichen, Erfolgs, den er hatte. Ja? Er ist da standhaft geblieben. Das ist richtig gut. Und jetzt auch in dieser Situation, wo die zu Jesus kommen, Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Also Jesus ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, also bezieht auf sich, der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist Johannes Antwort darauf. Das finde ich so genial. Es zeigt nämlich, wie demütig er war und wie es ihm wirklich um Jesus ging. Er sagt, wunderbar, dass jetzt die Leute zu Jesus gehen. Das ist ja auch das, was sein soll. Dafür bin ich gekommen, um sie darauf hinzuweisen und jetzt gehen sie dahin und das ist auch super. Und er hielt nicht daran fest, an diesem Ansehen, das er hatte. Ja. Er freut sich, der Freund des Bräutigams, der steht da und freut sich für den Bräutigam. Diese Demut, die Johannes hier hatte, er hat da widerstanden. Dieser Hochmut, dieser Stolz, der da angegriffen wird. Und auch Jesus selbst, er war genauso. Auch er hat zurückgesteckt. Auch er hat Unrecht über sich ergehen lassen. Und ihm ging es nicht um sich, sondern um den Vater. Er wollte, dass der Vater verherrlicht wird, dass sein Wille geschieht. Und so hat Jesus gelebt. Er ist gekommen, um zu dienen und nicht sich dienen zu lassen. Also er hat das auch wieder perfekt ausgelebt, diese Demut. Und ihm ging es nicht um sich. Und wo haben wir da so oft zu kämpfen, ihr Lieben? Ich, dass ich so immer so an mich denke, so dieses, ne, wenn da irgendwas ist, wo vielleicht auch Unrecht geschieht, ne, und dann so, da muss ich dafür eintreten oder was auch immer, oder diese Versuchung ist immer da. Und wo ich so viel noch lernen muss, einfach zurückzutreten. Es geht doch nicht um mich. Das ist so ein Kampf, auch für mich. Und Jesus, könnte man jetzt sagen, ja, aber Jesus ist ja hier der König, ne? Darum geht es ja auch hier in meiner Predigtreihe. Der ist der erhabene König, er ist ja erhöht. Ja, der Punkt ist aber, er hat sich nicht selbst erhöht, sondern Gott hat ihn erhöht. Und das ist ja genau das, was Gott ja auch sagt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden von Gott. Und so ist es auch bei Jesus gewesen. Er hat sich nicht selbst erhöht. Er hat sich nicht selbst zum König gemacht. Gott hat ihn zum König gemacht, weil er sich selbst erniedrigt hat. Und so gilt das ja auch für uns. Das ist ja auch eine Zusage, die wir haben für uns. Dass wenn wir uns selbst erniedrigen, dass Gott uns einmal erhöhen wird. Das ist ja auch wieder so ein wunderbarer Ausblick. Ne? Da denken wir, oh ja, wir werden mal erhöht werden. Ne? Das ist ja schön für uns. Aber der Punkt ist einfach, es geht darum, dass wir nicht darauf hinstreben, dass wir uns erhöhen, sondern wir sollen einfach nie sein. Und Gott wird das schon tun. Er wird das in Zukunft mal machen. Überlassen wir das ihm. Und deswegen, ja, möchte ich appellieren an uns alle, an mich: Lasst uns für Gott kämpfen und nicht für uns. Lasst uns für Gott kämpfen, nicht für uns. Das war die zweite Versuchung. Ich würde sagen 2-0 für Jesus. Er schafft das, wo wir oft versagen. Er widersteht der Versuchung, sich selbst ins Zentrum zu stellen. Ihm ging es nicht um sich, sondern um Gott. Kommen wir zur dritten Versuchung, die Augenlust. Der Teufel nimmt ihn mit auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm: Dies alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm: Geh weg, Satan, hinter mich. Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist schon eine Versuchung, oder? Alle Reiche der Welt für die Anbetung Satans. Das ist schon verlockend. Und wie viele haben sich dem Satan hingegeben für solche Versprechen? Es gibt ja Berichte wirklich, dass Leute bewusst wirklich sich dem Satan hingegeben haben. Ich sag mal so, ihre Seele dem Satan verkauft haben für Versprechen, die ihnen vom Satan gemacht wurden. Es gibt da die Erzählung von den Beatles zum Beispiel, die wirklich bewusst mit dem Satan einen Deal eingegangen sind, dass wenn der Satan sie berühmt macht, also sie ihre Seele sozusagen verkaufen, wenn der Satan sie dafür berühmt macht. Und das ist ja auch passiert. Sie sind unglaublich berühmt gewesen. Der Punkt ist nur, der Satan ist ein Lügner und Betrüger. Er hasst die Menschen. Und er wird sie nicht schonen. Er wird sie unterjochen, er wird sie knechten. Er wird sie töten. Und also wenn man sich ihm hingibt, man bekommt erstmal vielleicht das, ja. Aber letztendlich wird es ein Betrug sein. Und so sehen wir das ja auch. Also die sind ja teilweise getötet worden, erschossen worden, jetzt die Beatles. Also ich weiß jetzt nicht genau wer, aber mindestens einer, wo es sogar heißt, dass der ihn erschossen hat, anscheinend den Auftrag vom Satan bekommen hat. Ne? Also der Satan hat seinen Tribut eingefordert. Wie auch immer, Jesus hat hier das angeboten bekommen, alle Reiche der Welt. Ich meine, das ist jetzt etwas, das bekommt man jetzt wahrscheinlich nicht angeboten, groß, ne? Also alle Reiche der Welt, das ist schon etwas heftig. Aber es ist ja auch im Kleineren. Ne? Und eben hier diese Augenlust, damit verknüpfe ich das ja, diese Augenlust, was jetzt hier Jesus hat, diese Reiche der Welt, er sieht das, oh, das könnte ich haben. Ich muss nur einmal anbeten und dann könnte ich das haben. Das ist ja diese Augenlust, ja? Diese Habsucht. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Wort, das das beschreibt. Also das, was wir haben wollen, diese Habsucht, und das ist so gefährlich. Die Habsucht ist so gefährlich. Wie viele Menschen sind in diese Stricke gefallen? Und da heißt es nämlich in 1. Timotheus auch: Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Oder wenn wir schauen, bei dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, quasi, das sind ja die Dornen, sind ja das, die das ersticken, den Samen. Und das kann keine Frucht bringen, weil das sind die Sorgen der Welt, die Habsucht, der Reichtum, die den Samen ersticken und er kann keine Frucht bringen. Und wie gesagt, das müssen jetzt nicht alle Reiche der Welt sein. Ich glaube, die werden uns kaum angeboten werden. Aber das ist ja schon im Kleineren so, wo wir versucht werden, das haben zu wollen, diese Habsucht. Oh, wenn ich das noch hätte, ne, diese Augenlust, wenn ich das noch hätte, oh, das wäre toll, dann würde es mir gut gehen. Dann hätte ich erstmal alles, was ich brauche. Ja, und dann kommt das Nächste und so weiter. Und das ist eine große Versuchung, der wir Menschen ausgesetzt sind. Also ich kenne das. In Sprüche 28, Vers 6 heißt es, besser ein Armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Reicher, der krumme Wege geht. Also wir müssen uns wirklich davor hüten, vor dieser Habsucht, vor diesem Gedanken, haben zu wollen. Das ist wirklich so gefährlich. Wir müssen die Gedanken, wenn sie uns kommen, eigentlich direkt wegstoßen. Und da ist ja eben das Wort Gottes, das da hilft. So wie Jesus es ja auch gebraucht hat, um seine Versuchungen abzuwehren. Ja? Er hat das Wort Gottes gebraucht und er hat sich darauf gestützt. Und da ist das wirklich eine Hilfe. Ich weiß das, ich kenne das von mir persönlich, dass... ich kenne solche Gedanken, so dieses, dass man so anfängt, sich mehr darauf auszurichten, jetzt noch hier, ich will das noch haben, darauf lebe ich hin. Ne? So diese, wenn ich das erstmal habe und so, also ich kenne das. Und wenn ich das hatte und es war wirklich notwendig, das einfach zu kappen. Also wirklich wegzustoßen, diese Gedanken. Auch wenn es jetzt erstmal, man ist ja so dann in, also rational erstmal, oder man muss dann einfach rational denken, sag ich mal. Und auch wenn das einen so versucht, wirklich sagen, okay, aber die Bibel sagt nun mal das. Die Bibel sagt nun mal, was wir hier gelesen haben, wenn ich dem weiter nachgehe, also wenn das so mein Bestreben jetzt ist und bleibt, das ist so gefährlich für meinen Glauben, das ist so gefährlich, ich kann da in Fallstricke und Versuchung geraten und ich kann also im schlimmsten Fall wirklich vom Glauben abirren. Und dann einfach das, eben, das ist ja der Glaube, das, dem Wort Gottes dazu glauben und dann auch, wenn es jetzt in dem Moment vielleicht nicht so von den Gefühlen her so ist oder so, ne? Dass man jetzt so sagt, so schlimm ist das doch nicht oder so, sondern dann zu sagen, aber das Wort Gottes sagt das und wie gefährlich das ist, also muss ich das jetzt einfach wieder kappen. Richte deine Gesinnung wieder auf das Wesentliche aus. Widersteh dieser Augenlust, widersteh der Habsucht. Da hilft das Wort Gottes einfach, solche Verse, wenn man sie dann wirklich wörtlich, also ernst nimmt und sie nicht abtut oder so und sie dann einfach in der Situation anzuwenden. Also die dritte Versuchung, die Habsucht. Und auch hier würde ich wieder sagen, 3:0 für Jesus. Er schafft das, wo wir oft versagen. Er widersteht der Habsucht und bleibt lieber ein kleiner, armer Mann, als Gott zu vergessen. All das hat Jesus durchgemacht und er hat gesiegt, er hat überwunden, er ist sündlos geblieben, aber die Kämpfe, die hat er durchgemacht. Und so, wie ich schon am Anfang erwähnt habe in Hebräer, wie es in Hebräer heißt, so kann er uns jetzt verstehen in unseren Kämpfen, die wir haben, wenn es um diese Versuchung geht, mit denen wir zu kämpfen haben. Weil wir Menschen sind. Und Jesus versteht uns da, weil er genau das Gleiche durchgemacht hat. Und so heißt es auch in 1. Korinther Kapitel 10, heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Weil Gott weiß, wie das ist, und er weiß genau, er wird nicht zulassen, dass wir so heftig versucht werden, dass wir nicht überstehen könnten. Das heißt nicht, dass wir immer überstehen werden. Also das ist, liegt dann quasi dann daran, wie wir damit umgehen. Ja? Wir werden auch mal fallen. Wir werden auch versagen. Ja? Aber das liegt dann nicht daran, dass wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Weil wir haben die Zusage, Gott wird es alles so machen, dass wir es schaffen können. Die Frage ist, ob wir das dann ergreifen. Ja. Was haben wir für einen wunderbaren König? Ja, er ist König, er ist erhaben über alles, aber er ist seinem Volk ganz nah. Er versteht uns, er versteht dich und mich. Er ist ein König, der uns versteht. Er hat es selber durchgemacht. Und so ist er ein erhabener König, der aber barmherzig mit seinen Untertanen ist, voller Liebe, Geduld und Barmherzigkeit. Wir dürfen uns in unseren Versuchungen voller Zuversicht an ihn wenden, weil wir wissen dürfen, er versteht uns und er will uns helfen. Er hat Mitleid mit uns. Und so lasst uns eben wachsam sein und diesen Versuchungen widerstehen. Das sind einfach so diese drei Hauptprobleme, mit denen wir Menschen zu kämpfen haben. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind doch wirklich so diese drei Hauptprobleme, mit denen wir täglich zu kämpfen haben. Und da lasst uns einfach wieder wachsam sein und widerstehen. Die fleischlichen Begierden, den Hochmut, den Egozentrismus und die Augenlust, die Habsucht. Und wenn wir versagt haben, dann lasst uns voller Zuversicht an unseren barmherzigen, mitfühlenden König wenden. Amen. Amen.